Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des SIT-Podcasts heute nämlich. Heute starten wir mit der ersten Folge unserer neuen House of Energy und M3 Spezialreihe, einer Kooperation, in der wir gemeinsam mit Expertinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik den Puls der Energiewende fühlbar machen wollen. Wir fragen nicht nur, was technisch möglich ist, sondern auch, was gesellschaftlich nötig und politisch klug wäre. Und genau darum geht's heute.
Unser Thema heute ist umschrieben mit dem Satz zentral statt dezentral, was Frau Reiche, und damit ist Katharina Reiche gemeint, die neue Ministerin für das Wirtschaftsministerium, nicht mehr das Klimaministerium, das K ist weg. Und wir wollen gucken, was Frau Katharina Reiche wohl bedeuten könnte für das Thema Prosumer, Flexibilität, für kommunale Netze im Bereich Energie und auch Wärme. Und da kommt ja jetzt eine neue Stimme rein und da wollen wir mal gucken, ob das gut für uns ist, wie wir das finden. Und wir haben zwei wirkliche Experten hier am Start und Matti stellt mal den einen vor, der hier sitzt.
Genau, und dann stellst du danach den anderen vor. Wir sind nämlich hier gerade in Frankfurt und vor uns sitzen zwei absolute Experten und der Experte, den ich vorstellen darf, das ist Professor Dr. Ingenieur Peter Birknert. So, das war jetzt einmal mit allen Titeln. Danach wird es jetzt wieder saloppe. Ja? Also Peter ist einer der Vordenker der Energiewirtschaft, Professor an der Technischen Hochschule in Mittelessen, ehemaliger, nein, ist er nicht?
Nee. In Wuppertal, Bergische Universität Wuppertal.
Bergische Universität in Wuppertal, ja, siehst du.
Kommt aus meiner RW-Zeit.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, warst du bei der Mainova mal?
Ja, genau, da war
ich Technikvorstand. Okay, dann bin ich da richtig. Und jetzt bist du geschäftsführender Direktor des House of Energy.
Seit zehn Jahren.
Und hast da in Hessen viel mit Energie zu tun. Also herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön.
Genau, und mir gegenüber sitzt der Christoph Spangenberg. Ich habe mir auch ein bisschen was zusammengeschrieben, musste sagen, ob es stimmt. Du bist Geschäftsführer von M3 Management Consulting, ist korrekt?
Das ist richtig.
Ich habe rausgelesen aus LinkedIn, dass du Maschinenbauer bist eigentlich.
Ja.
Du bist gefühlt und wahrscheinlich auch in der Tat seit Jahrzehnten in der Beratung.
30 Jahre.
Unterwegs. 30 Jahre. 30 Jahre Beratung.
30 Jahre Beratung.
Okay, nie rausgekommen und drin geblieben. Ich kenne dich ein bisschen und ich weiß, dass du viele Projekte natürlich gemacht hast in all den Jahren und du kennst so ein bisschen, glaube ich, die strategische Motivation vieler Akteure in der Energiewirtschaft und kennst dich aus beim Thema Regulierung, Marktdesign, Geschäftsmodelle, nehme ich mal so an, wenn man so lange unterwegs ist. Und aktuell, und da waren wir auch mal ein bisschen zusammen, treibt dich das Thema vielleicht auch so ein bisschen um, Prosumer und Flexibilität, ja, zusammen mit Stadtwerken und ihren Partnern. Ne? Und da wollen wir auch gleich ein bisschen reingehen. Insofern passt das wunderbar, dass wir hier dein Herzensthema vielleicht der letzten Monate und Jahre mal auf den Tisch legen können. Herzlich willkommen und toll, dass du da bist.
Vielen Dank.
So, und jetzt steigen wir mal ein. Katharina Reiche wird uns hier ein bisschen begleiten heute in der Stunde. Ich frage einfach mal so los, was dachtet ihr, als jetzt klar wurde, das Merz-Kabinett wurde sozusagen nach und nach ja
geleakt,
lanciert. Und das ist eine Frage an Peter danach. Christoph, auch an dich, was war so der erste Gedanke, wo du gesagt hast, Katharina Reiche wird's? Erstmal, kennst du sie überhaupt?
Ich kenne sie sogar ein klein bisschen persönlich. Also es gab schon aus ihrer Zeit, dass sie Präsidentin beim VKU, dem Verband der kommunalen Unternehmen war, das ein oder andere persönliche Gespräch. Ich habe immer Kontakt auch gehabt zu den Leuten aus ihrer Umgebung bei RWE/E.ON, weil die Gesellschaft, die sie dann geleitet hat, für die habe ich selber auch schon mal 3 Jahre gearbeitet.
Ja,
also insoweit kenne ich dann nach wie vor viele Leute. Aber mir wäre wichtiger, vielleicht sogar nochmal über die Regierung allgemein zu sprechen und sozusagen den Switch zu beschreiben, der von der Ampel auf die jetzige schwarz-rote Koalition vollzogen wurde. Und Katharina Reiche ist für mich ein Bestandteil oder ein Element, sicherlich ein sehr wichtiges Element, aber doch ein Element dieser Veränderung. Friedrich Merz steht für mich für die soziale Marktwirtschaft.
Ich dachte immer Marktwirtschaft eigentlich bei ihm, bei Friedrich Merz. Und das Soziale habe ich immer gar nicht so auf der Pfanne. Ja, aber du schon.
Aber die soziale Marktwirtschaft gehört zusammen. Ich kenne ihn vom Wirtschaftsrat her und habe ihn auch dort öfter erlebt, auch mit seinen Statements, als noch gar nicht abzusehen war, dass er mal Kanzler wird. Und diese soziale Marktwirtschaft hat als Kernelement, dass der Staat eben nicht alles definiert, sondern sich im Wesentlichen mal auf Ziele beschränkt. Natürlich dann auch ein paar Korridore zu beachten sind, nämlich das Soziale, den du gerade angesprochen hast, aber auch natürlich die Frage der Umwelt. Und dass also Marktmechanismen als Optimierungsinstrument eingesetzt werden.
Ja.
Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Shift ist, weil wir es im Energiesystem mit einem hochkomplexen System zu tun haben, das sich zentralistisch gar nicht vollständig durchdringen kann. Also ich brauche flexible Optimierungsmethoden.
Ja, okay.
Und insoweit, wenn also das Thema soziale Marktwirtschaft eine wichtige Rolle spielt, hoffe ich, dass Katharina Reich also auch diese Elemente in ihrem praktischen Tun dann aufgreift und so diesem Transformationsprozess neuen Schwung gibt.
Okay.
Aber wenn man sich jetzt, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der alten und der neuen Regierung, einen ziemlich drastischen. Ich finde auch mit Katharina Reicher haben wir, sie ist ja jetzt exemplarisch, ihr klingeln wahrscheinlich die Ohren gerade, aber exemplarisch dafür, was jetzt an Veränderungen auch irgendwie vor uns liegt. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was sie jetzt in letzter Zeit auch an Statements gebracht hat und so, merkt man schon, dass der Wind jetzt irgendwie aus einer anderen Richtung zu wehen scheint. Und jetzt die Frage vielleicht an dich, Christoph, wo siehst du jetzt sozusagen die bürgergetragene Strukturen irgendwie wanken, die Dezentralität, die eigentlich, also für mich persönlich irgendwie ein großer Punkt war in der Energiewende, kippt das gerade? Haben wir in Zukunft ein anderes System und ist sie da vielleicht stellvertretend für so einen Systemwechsel auch?
Glaube ich gar nicht. Also mein Bauchgefühl war erstmal Erleichterung, dass eine Kombination aus Professionalität, aus Kenntnis sowohl der Politik als auch der Energiewirtschaft und einer gewissen Lebenserfahrung da jetzt zum Zuge kommt. Und zu der Frage, wankt da jetzt das dezentrale Element, führe ich einfach mal objektive Kriterien ins Feld. Energiewirtschaft hat ja viel mit Technik zu tun. Und es gibt eine gewisse objektive Richtigkeit in vielen Themen. Und wir werden die Probleme, die jetzt vor uns liegen, mit Flexibilitäten und Energiewende Fragen nur lösen können und einigermaßen wirtschaftlich lösen können, wenn wir die richtige Kombination aus Zentralität und Dezentralität finden. Wenn wir alles zentral machen wollen, wird es viel zu teuer. Wenn wir alles dezentral machen, dauert es viel zu lange und wird auch zu teuer. Und das Optimum, der Sweet Spot, ist in einer guten Mischung. Und ich glaube, dafür kann sie sehr gut stehen, weil sie das auch versteht.
Okay, also du meinst vielleicht, dass das Pendel ist so ein bisschen, letzten Jahr waren wir sehr dezentral unterwegs. Ja. Jetzt kommt ein sehr zentraler Ansatz und du meinst...
Jetzt kommt vielleicht der Ansatz der Vernunft.
Bleiben Sie in der Mitte stehen.
Pendelt sich das in die Mitte.
Ja. Peter
wollte, genau.
Ich wollte mir ganz gerne ein bisschen über den Begriff Zentralität, Dezentralität reden. Drehen wir mal das Rad der Zeit 20, 30 Jahre zurück, als die Kraftwerkslandschaft in Deutschland im Wesentlichen aus 1000 MW-Blöcken
zentrale
bestanden
große
hat.
Blöcke.
Ja, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob dieses alles zentral war.
Ja.
Natürlich waren das Zentralen, aber wenn man mal folgendes Gedankenexperiment macht, ich nehme ein Kraftwerk und ziehe einen Kreis um dieses Kraftwerk und stelle die Frage, wie viele Verbraucher sind in diesem Kreis drin, um rechnerisch die Erzeugung dieses Kraftwerks zu absorbieren? Und in der damaligen Zeit kam man da auf einen Radius von unter 100 Kilometern.
Okay.
So, das heißt praktisch, um dieses Kraftwerk herum wurde die Elektrizität relativ nah an diesem Kraftwerk absorbiert.
Und da brauchten wir dann natürlich einige davon.
Ja, genau.
In
und die waren ja auch relativ homogen über Deutschland verteilt. Jetzt gehen wir zur Energiewende. Die Energiewende macht jetzt Folgendes. Sie nimmt dieses Mittelmaß von 100 Kilometer und drückt es auf der einen Seite auf null zusammen, nämlich wenn ich die Solaranlage bei mir auf dem Dach anschaue, dann habe ich Transportentfernung null.
Genau.
Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich die Offshore-Windparks.
Ja.
Und das ist die andere Seite.
Ja.
Und um den Strom eben zum Verbraucher zu bringen, rede ich von mehreren hundert Kilometern. Nicht umsonst brauchen wir ja die großen Nord-Süd-Leitungen. Das heißt, Energiewende geht sozusagen von einer mittleren Transportentfernung, die ich früher hatte, auf die beiden Extreme null und ein Mehrfaches der bisherigen Transportentfernung. Mit anderen Worten, Energiewende ist zentral und dezentral zugleich.
Okay, und früher war es, was würdest du sagen, kommen wir aus der dezentral oder?
Früher war es so eine Mischung aus beiden. Mischung.
Okay.
Ja. Also ich hatte natürlich niemals die Transportentfernung null, weil das große Kraftwerk da war. Ich hatte aber auch nicht mehrere hundert Kilometer, weil ich eben die Kraftwerke sehr verteilt hatte.
Okay.
Und das haben wir natürlich die großen Kraftwerke, zum Beispiel in Bayern, selektiv rausgenommen. Stichwort Ausstieg Kernenergie. Das heißt, wir haben nur noch punktuelle ja. Thermische Kraftwerke und müssen damit natürlich auch diesen übergreifenden Transport eigentlich sogar europäisch denken, um eben Stabilität in das System zu bringen.
Kann man vielleicht Dezentralität und Zentralität auch auf einer anderen Ebene nochmal denken? Also wir reden ja jetzt gerade von physikalischer Ebene, also da, wo die Energie erzeugt wird und da, wo die Energie verbraucht wird. Wir können aber auch ja die Player angucken, die gerade die Energie liefern. Also früher haben wir halt im Grunde genommen die großen Companies gehabt, also RWE, E.ON, die Energieerzeugungsanlagen hatten. Heute haben wir eben zum Teil, oder ich weiß gar nicht, wie viele Bürgerenergieparks es in Deutschland gibt, aber es sind ja schon auch relevante Player. Wie steht es um die in der neuen Regierung? Also haben die eher oder kriegen die eher ein Problem oder wie seht ihr da drauf?
Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, das muss man mit einordnen, in der die Subventionen und der Anschub von neuen Industrien wie Photovoltaik, Wind, Speicherung gar nicht mehr erforderlich ist, weil das selbsttragend wird. Den Preisverfall, den wir jetzt bei PV sehen, den Preisverfall, den wir bei den Speichern sehen, die Marktmacht der Elektromobilität, die jetzt erkennbar wird, die führen dazu, dass es diese Fördermechanismen zunehmend gar nicht mehr braucht. Und deshalb finde ich es auch ordnungspolitisch total richtig, dass wir da langsam rausziehen.
Gehen.
Und natürlich ist das in dem Moment für jemanden, der jetzt gerade noch mit dem alten Förderregime geplant hat, irgendwie ein bisschen blöd. Aber grundsätzlich wird das nichts an dem Fortschritt und der weiteren Ausbreitung dieser Technologien ändern, weil sich jetzt für einen Hausbesitzer das sowieso lohnt, Photovoltaik aufs Dach zu machen. Und es wird weitergehen.
Also der Markt übernimmt jetzt.
Der Markt kann das jetzt übernehmen. Und das, was Politik und Energiewirtschaft jetzt leisten müssen, ist die Kanten zu begradigen und die erforderliche Flexibilität aufzubringen, um mit den Schwankungen, die naturgemäß bei natürlichen Ressourcen bestehen, bei regenerativen Energien bestehen, um die auszugleichen.
Okay.
Und das muss jetzt noch passieren. Die Aufgabe ist noch nicht zu Ende gelöst, aber das liegt vor uns.
Okay. Ich gehe nochmal an Anfang meiner Frage zurück. Nochmal, was habt ihr gefühlt, als die Katharina Reiche da jetzt als Name auftauchte? Und ich habe jetzt mitgenommen, eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ne?
Positiv.
Ich wollte nochmal, also
ich auch positiv.
Positiv sogar.
Aber mit den gleichen Argumenten, ja, die Christoph gebracht hat. Sie hat einen breiten Blick auf die Branche. Sie kennt den Politikbetrieb in Berlin. Sie hat bei dem VKU mehr mit kleineren und mittleren Unternehmen zu tun gehabt. Und sie war bei einem großen E.ON RWE. Und damit hat sie eben verschiedene Blickwinkel oder kann sie verschiedene Blickwinkel auf die Branche einnehmen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Aber sie sagt ja auch so Sätze, wenn ich kurz darf, so Sätze wie Klimaschutz wurde fast überbewertet. Ne? Das wäre ihrem Vorgänger jetzt nicht über die Lippen gekommen. Irritiert dich das nicht da irgendwo an der Stelle? Oder bist du vielleicht auch der Meinung, dass in diesem Dreieck aus Versorgungssicherheit und Preis und Klima, also Nachhaltigkeit, dass das überbetont wurde in den letzten Jahren?
Am Ende des Tages ist ja Klimaschutz kein Selbstzweck, sondern es muss in einem ganzen Orchester an Maßnahmen mitschwingen. Natürlich muss es das Ziel sein, dass wir deutlich weniger, und zwar global deutlich weniger CO2 in die Erdatmosphäre einlagern und dass wir möglichst kurzfristig die CO2-Emissionen reduzieren. Jetzt muss ich aber aufpassen, wenn dies das globale Ziel ist, dass ich dann nicht in die Ideologie verfalle und sage, ich muss das genau so und so machen, weil es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Und wenn ich vielleicht nochmal zurückspringen darf zu dieser berühmten dezentralen Frage und auch die Frage, wie das reguliert werden soll, da würde ich mich auf den Satz erstmal fokussieren, Physik gilt auch für die Politik. Mhm. Und daraus ergeben sich dann Konsequenzen. Nur zwei Beispiele. Wenn ich ein Kraftwerk habe, wie in der Nordsee, mit 1 Gigawatt oder vielleicht noch mehr, da muss ich sowohl technisch als auch regulatorisch mit diesem Brummer völlig anders umgehen. Also wenn ich über meine PV-Anlage rede, die natürlich die Stromverhältnisse in meiner Straße beeinflusst, und dann gibt es wahrscheinlich Zehntausende oder Millionen von Peter Birkners, die was Ähnliches haben. Das heißt, hier habe ich ein Massenphänomen, total dezentral. Dort muss ich sowohl von der Ordnungspolitik her, aber auch von der Technik ganz anders dran gehen. Und insoweit, ich bleibe dabei, Energiewende macht viele Dinge extremer. Das heißt praktisch, wir besetzen einfach Gebiete, technologisch, ordnungspolitisch, die wir in der alten Welt nicht besetzen mussten. Das ist Neuland. Und es wird eine Mischung sein aus sehr, sehr dezentralen Lösungen, ja, der Peter Birkner mit seiner Solaranlage, bis hin zu diesen riesen industriellen Anlagen, wo ich mehrere Höchstspannungsleitungen brauche, auch in Gleichstrom, um die überhaupt zu beherrschen. Stichwort eben Offshore. Also ich brauche sowohl als auch.
Was hast du gerade über die Physik nochmal gesagt?
Physik gilt auch für die Politik.
Ja, Christoph, jetzt wird jemand sagen, ja, Physik gleich Natur, gleich Klima, gilt auch für die Politik. Und die Phänomene, die wir da sehen und die Projektion, die wir da sehen, gilt auch für die Politik. Und das Thema viele Wege für nach Rom, d'accord, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, nächstes Jahr Karlauer. Aber wir wissen ja genau eigentlich laut dieser Klimaphysik, wann Rom stehen muss. Und glaubst du, dass wir das auch noch hinkriegen, auch wenn wir es wieder so öffnen, wenn wir wieder ein bisschen...
Glaube schon.
Ja.
Und ich würde auch würde gerne nochmal auf die Aussage zurückkommen.
Ja.
Die ist jetzt vielleicht nicht die geschickteste aller politischen Äußerungen.
Ja.
Aber ich interpretiere es folgendermaßen. Klimaschutz wie Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, wie Wirtschaft im Allgemeinen, verfolgen ja das Ziel, lebenswerte Umstände für möglichst viele Menschen zu schaffen.
Okay.
Sollten das tun.
Ja.
Und unter dieser Betrachtung ist Klimaschutz ein wichtiger Aspekt. Aber es muss ja eingeordnet werden, auch damit Klimaschutz funktionieren kann, in ein System, das bezahlbar ist und funktioniert. Da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden von Dingen, die direkt das Klima beschützen und anderen Dingen, die erstmal helfen, dass wir auch weiterhin Geld verdienen können, um diese Maßnahmen überhaupt zu bezahlen. Denn wenn uns die Kohle ausgeht, im übertragenen und im praktischen Sinn, dann kommen wir auch im Klimaschutz nicht mehr weiter.
Okay, danke.
Ja, Bezahlbarkeit ist ein großer Punkt. Ja. Also es ist natürlich, liegt auf der Hand, dass es ein ausgewogenes Verhältnis geben muss zwischen wir gehen pleite und wir retten das Klima irgendwie. Trotzdem irritieren natürlich manche Aussagen, wenn auf einmal eben eine große Menge neue Gaskraftwerke im Raum steht und wir haben gleichzeitig irgendwie ja schon die Möglichkeit, irgendwie Flexibilitäten und Batteriekraftwerke irgendwie auf die Beine zu stellen.
Ich würde aber gerne einen Gedanken einbringen, weil der beschäftigt mich schon sehr intensiv. Als Deutsche jetzt mal sowieso mit unseren nochmal 2% oder 1,5% Anteil an der Weltbevölkerung, aber auch als Westen haben ja auch nur begrenzten Einfluss auf das, was global passiert. Und die Frage ist doch, wenn wir jetzt fossile Energie nicht einsetzen, was passiert dann mit dieser fossilen Energie? Wird sie dann überhaupt nicht mehr eingesetzt oder wird sie einfach nur woanders eingesetzt? Und wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, dann ist, glaube ich, die Frage weniger, verzichten wir möglichst schnell darauf, die letzte Kilowattstunde Gas einzusetzen, als sorgen wir dafür, dass möglichst schnell klimaschonende Technologien verfügbar sind, dass die auch möglichst schnell preiswert und wettbewerbsfähig werden. Und schaffen wir uns auch den Weg in die CO2-Abscheidung? Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, jede letzte Kilowattstunde Gas und Kohle und was auch immer wird vermutlich noch genutzt werden, wenn nicht von uns, dann eben von anderen. Damit wird der globale Klimaschaden sowieso entstehen, der dadurch verursacht wird. Außer es gelingt uns erstens, Alternativen zu schaffen, die auch für andere preiswert nutzbar sind. Oder diesen Schaden dadurch zu beheben, dass wir es wieder abschalten. Und dem müssen wir uns, glaube ich, stellen.
Also ich kann die Argumentation auch total verstehen. Ne? Also es gibt ja auch diesen schönen Vergleich mit dem, ich habe nur 2% Anteil an der globalen CO2-Emission.
Das sehe ich aber gar nicht als entscheidenden Punkt, sondern eher als Verantwortung, nach global praktikablen Wegen zu suchen und nicht sich naiv auf seine 2% zu begrenzen und sage, ich mach mal die 2% weg und dann habe ich die Welt gerettet. Das ist zu kurz gedacht.
Ja. Nee, genau, der Meinung bin ich halt auch. Und wenn wir über die Akzeptanz von erneuerbaren Energien sprechen und darüber, dass der Markt das auch regeln kann, und wir sehen natürlich jetzt Elemente im Markt, die da eindeutig darauf hinweisen, dass es sich eben durchsetzt. Ich komme ja aus Marketing, ne? Und ist die Botschaft die gesendet wird, wenn wir dann doch wieder öffnen in Richtung Fossile, konterkariert die nicht vielleicht in der Akzeptanz in der breiten Bevölkerung das Thema erneuerbare Energien? Das ist einfach nur eine Sorge, die ich habe. Ich weiß nicht, ich kann das nicht belegen, es ist nur ein Gefühl, ob es unter Umständen auch irgendwie kontraproduktiv sein könnte. Ich weiß nicht, Peter, hast du?
Ich meine, wir gehen jetzt bei der Diskussion natürlich sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Also es ist erstmal, glaube ich, unbestritten, dass wir auch mal global gesehen nicht so weitermachen können wie bisher. Etwas vereinfacht zusammengefasst kann man sagen, dass der Wohlstand der nördlichen Hemisphäre, also Europa, China und USA, im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass wir etwa 80% der einigermaßen noch klimaverträglichen Emissionen, also 2-Grad-Ziel, das Stichwort, dass also etwa 80% der einigermaßen klimaverträglichen Emissionen von diesen Ländern bereits getätigt wurden. Das heißt, für die Entwicklung des globalen Südens, der ja aufholen muss und der ja ganz stark wachsen wird, Stichwort Afrika, Bevölkerungsverdoppelung in den nächsten Dekaden, und natürlich für die Erhaltung des Wohlstands der nördlichen Hemisphäre bleiben nochmal genau 20% übrig. Und mit so ein bisschen rheinischem Dreisatz kommt man dann sehr schnell drauf, dass es eben nicht so weitergehen kann. Mhm. Zumal, wenn man dann noch eine Zahl im Kopf hat, dass aktuell global gesehen 80% der Endenergie, die wir haben, immer noch fossilen Ursprungs ist. Also das heißt also, global gesehen sind wir noch total fossil. Und wir wissen, dass wir etwa 2050 runterkommen müssen, um mit diesen 20%, die wir gerade nochmal in die Erdatmosphäre einlagern können, einigermaßen hinzukommen. So, das heißt, daraus würde ich jetzt die Schlussfolgerung ziehen, wir brauchen alle Technologien, die nur irgendwie verfügbar sind, die aber auch bitteschön in allen Ländern dieses Planeten akzeptiert sind, um die CO2-Emissionen runterzukriegen. Ich habe noch ein bisschen rumgerechnet und habe mir mal überlegt, wie groß müsste denn ein Solarfeld sein, rein hypothetisch, das ich in der Sahara aufbaue, um den gesamten Energiebedarf der heutigen Menschheit mit PV-Anlagen zu decken?
Nicht diese Desertec-Idee, aber im Grunde die. Die war aber, glaube ich, nur für Europa gedacht. Haben Sie so ein Feld in der Wüste?
Ich mache es gleich global. Und die Fläche, die hier rauskommt in der Sahara, also etwa doppelte Sonnenausbeute wie Deutschland, ist 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer. Und das entspricht etwa 12,5% der Sahara. Würde übrigens auch 12,5% der Vereinigten Staaten entsprechen. Bloß mal, um Größenordnungen zu haben. Ich komme wieder in meiner Physik um die Ecke. Erscheint mir jetzt nicht zu viel. Es ist grundsätzlich machbar. Wenn ich mir allerdings anschaue, also ich spreche jetzt nicht über, wie kriege ich den Strom da weg. Ich spreche nicht über Stabilität, weil die Sonne scheint auch in der Sahara nur am Tag. Das käme noch hinzu, aber erstmal nur die Produktion. Und ich habe dann noch weitergerechnet und gesagt, okay, wenn ich die heutige Weltproduktion an PV-Modulen mir anschaue, wie oft bräuchte ich da die Jahresproduktion,
um das zu bauen?
Da kommt der Faktor 100 raus.
Also 100 Jahre.
Also in 100 Jahren, also wenn ich die Kapazität nicht erhöhe, müsste ich 100 Jahre bauen, um alle PV-Module dann für meine 1000 Kilometer mal 1000 Kilometer zu erzeugen. Was bedeutet jetzt diese Zahl? Das heißt praktisch, dass die grüne Energiewende im Grundsatz möglich ist, allerdings natürlich nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, sondern sie braucht Zeit. Natürlich würde ich das niemals so bauen, wie ich es gerade beschrieben habe.
Wind würde es auch noch machen.
Wind und an verschiedenen Stellen und so weiter und so fort. Aber es zeigt, dass wir natürlich auch die Produktionskapazitäten dramatisch hochfahren müssten. Das heißt, es würde zumindest mal eine globale Kooperation voraussetzen.
Ja.
Und da sehe ich momentan so ein bisschen schwarz, was globale Kooperation anbelangt. Im Kaputtmachen sind wir da leider besser. So. Das heißt, also grundsätzlich ist aus meiner Sicht eben eine rein grüne Energieversorgung möglich. Sie wird aber vermutlich an der Zeitfrage scheitern, weil ich ja nur noch 20% Kapazität für CO2-Einlagerungen in der Erdatmosphäre habe. So, und deswegen mein Petitum, wir müssen alle Technologien, die es gibt, um CO2 runterzubringen, nutzen. Und jetzt kommen die 2% von Deutschland ins Spiel. Wenn es uns gelingt, hier in diesem Land ein Musterbeispiel aufzubauen, das nachahmenswert ist, dann hätten wir was ziemlich Gutes getan. Ja. So, und nachahmenswert heißt eben nicht nur CO2 reduzieren und heißt nicht nur auf die Umwelt zu schauen, sondern nachahmenswert heißt auch, es muss akzeptiert sein Und es muss vor allem auch wirtschaftlich sein. Also insoweit, wenn ich mich nur auf dieses Thema Klima fokussiere, habe ich zwar ein wichtiges Thema im Blick, aber die Ganzheitlichkeit, die dann zum Erfolg führt, die fehlt. Okay. So, deswegen ist ja auch Nachhaltigkeit als Erfolgskriterium immer eines mit den drei Aspekten zu sehen. Umwelt, Wirtschaft und Soziologie, die Akzeptanz.
Es ist natürlich absolut richtig. Ne? Also ich kann den Argumenten folgen und auch wenn man die unterschiedlichen Aspekte, wenn man sich eben die anschaut, ist jeder Blickwinkel für sich auch absolut logisch und so. Was mir persönlich immer total schwerfällt, ist zu unterscheiden, was ist jetzt einfach Klientelpolitik oder so die Nähe. Ne? Also wenn ich jetzt, ich nehme nur Frau Reiche nochmal als exemplarisches Beispiel und nicht, ich meine die Frau gar nicht persönlich, ja? Aber ich sehe eben schon eine Nähe zu der Energieindustrie. Ich sehe einmal den Weggang aus der Politik rein in die Wirtschaft ohne großen Übergang. Ich sehe das genauso schnell wieder zurückschwappen. Wie viel Couleur sozusagen schwingt da mit? Und ist das alles sehr sachlich gemeint? Oder gibt es da eben schon Klientel und Lobbyinteressen, die da irgendwie mitschwingen? Und das macht wieder aus einer Marketing-Sicht das Thema Akzeptanz an vielen Stellen für einige schwierig. So, und das ist schwer zu differenzieren, glaube ich.
Also ich denke ja jetzt ein paar Minuten schon über das Thema Marketing nach und würde gerne nochmal ganz kurz an einem anderen Punkt anfangen, aber dann darauf zurückkommen. Diese Verunsicherung, die du befürchtest, die eventuell eintreten könnte, wenn wir jetzt sagen, wir öffnen uns wieder für mehr Gaskraftwerke und lösen solche Themen, kann ich verstehen. Ich bin aber überzeugt, wir haben ein wesentlich größeres Problem gelöst, das darin besteht, dass die bisherige Vorgehensweise, die Energiepolitik, insbesondere der letzten Bundesregierung, zu ideologisch war und die Menschen schon gemerkt haben, dass die nicht sattelfest steht.
Was meinst du damit?
Und damit meine ich, sie löst das Problem nicht wirklich. Sie löst es quasi punktuell für uns, regional. Sagt, Mensch, wir lösen jetzt hier in Deutschland, werden wir klimaneutral.
Ja.
Aber die erkennen ja, dass dadurch global nichts gewonnen wird. Dass dadurch quasi nur Probleme verschoben werden in andere Länder. Dass, wenn wir das russische Gas nicht kaufen, kaufen es eben die anderen billiger und verpulvern es in der gleichen Menge. Wir haben dann quasi unsere Industrie ruiniert und die anderen verbrennen das Gas aber immer noch. Was haben wir denn jetzt gewonnen? Und diesen Zwiespalt haben die Menschen schon gemerkt. Und dadurch war die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz und Unterstützung dieser Politik auch nicht in dem Maße da, wie sie es eventuell gebraucht hätte oder verdient hätte. Und wenn wir das lösen und sagen, wir finden jetzt erstmal eine sauber fundierte Politik, die diesen Argumenten, diesen Fragen auch standhält, dann haben wir erstmal eine Chance überhaupt, eine echte Akzeptanz aufzubauen.
Aber meinst du wirklich, dass viele Leute gesagt haben, die Maßnahmen, wie jetzt meinetwegen der Heizungs-Punkt, das finde ich deswegen nicht gut, weil die Wärmepumpe, das funktioniert ja gar nicht auf der ganzen Welt. Und deswegen, oder ist es nicht eher doch so, dass man sagt, scheiße, ich muss ja jetzt irgendwie investieren, ich muss privat was machen, ich muss Verhalten ändern. Meinst du nicht, dass das...
Also ich weiß nicht, was die Menschen wirklich einzeln durchdenken.
Ja.
Da ist ja auch jeder anders.
Ja.
Aber ich habe eine Erfahrung aus diesen letzten 30 Jahren Beratung, die sagt, wenn die Überlegungen, auf denen man seine Entscheidungen trifft und kommuniziert, wenn die fundiert sind und halten,
auch im großen Maßstab,
dann gehen die Menschen auch mit, selbst wenn sie persönlich davon negativ betroffen sind.
Ja.
Dann können sie es zumindest nachvollziehen. Dann machen sie vielleicht die Faust in der Tasche und sagen, scheiße, das gefällt mir nicht, aber ich kann es verstehen. Wenn sie aber das Gefühl haben, sie werden persönlich negativ betroffen und es macht keinen Sinn, dann folgen sie dir nicht und werden fünsch.
Ich hatte eher so den Eindruck, und da habe ich mich auch mal mit beschäftigt, wie schafft man es, dass so eine ganze Gesellschaft auf so ein Ziel zusteuert, ne? Und da gibt es ja dann immer so diese Beispiele auch, keine Ahnung, das sind natürlich Weltkriegsbeispiele. Deutschland rüstet auf, England ist der letzte Kontinent oder ist die letzte Bastion und die haben richtig Schiss und die mussten jetzt sehr, sehr schnell aufrüsten. Und da war so eine Erkenntnis, alle sind zu diesen sehr großen Anstrengungen bereit, solange es gerecht zugeht in der ganzen Gesellschaft. Also das wirklich, damals war es so, keine Ahnung, von der Queen bis zum ganz einfachen Menschen haben alle ihren Beitrag geleistet. Und das finde ich persönlich auch besonders wertvoll. Und ich glaube, das ist auch was hier vielleicht nicht so dargestellt werden kann, die Diskussion um das Klimageld mal genommen. Ne? Also, dass doch auch das Gefühl da ist, ja, das ein paar machen es nicht, ein paar kaufen sich raus. Für die paar Menschen ist es halt überhaupt kein Problem und ganz viele haben ein Riesenproblem. Und da gucke ich immer so ein bisschen hin. Das sind natürlich immer extreme Beispiele und das sind extreme Bedrohungen. Ne? Und das ist ja das Problem beim Klima, dass es nicht sozusagen vor der Grenze steht und mit Waffen auf einen gerichtet ist.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Wir sollten versuchen, vielleicht die Themen zu zerteilen. Das eine Thema ist, wenn wir gemeinsam der Überzeugung sind, die Welt sollte mit der Zeit klimaneutral werden, so schnell wie möglich, dann müssten wir doch gemeinsam dafür den besten Weg suchen, wie das funktionieren kann, und zwar zu dem minimal technisch und wirtschaftlichen Aufwand. Wenn wir diesen Aufwand dann festgestellt haben, in der logischen Zerlegung, dann können wir gucken, wie wir die dafür anfallenden Kosten sozial verteilen. Das sind aber zwei verschiedene Fragen.
Du möchtest erstmal gucken, was haben wir überhaupt auf dem Tisch liegen, was sozusagen geleistet werden, was kostet überhaupt?
Was müssen wir eigentlich machen? Ja. Was ist der richtige Weg? Und dann können wir immer noch darüber nachdenken, wie verteilen wir das jetzt sozial?
Okay.
Und die aktuelle Bundesregierung geht ja schon in diese Richtung los und sagt, naja, schön, wir denken darüber nach, die Netzentgelte zur Hälfte oder zum Teil auch in den Bundeshaushalt zu nehmen oder von da aus das zu steuern, um eine Umverteilung zu machen. Ob das jetzt klug oder nicht klug ist, möchte ich heute gar nicht bewerten. Aber das sind ja Instrumente, mit denen ich das machen kann.
Okay.
Vielleicht in dem Zusammenhang, was heißt der Zusammenhang? Klar, wir reden hier über Energiewende und über Energiepolitik. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir in Deutschland wenig gemeinsame Vision haben. Also das kann ja auch Spaß bringen. Und ich glaube, wenn sowohl die gute Sache als auch das direkt erfahrbare Ergebnis für mich persönlich als Mensch, als Unternehmen, wenn das gut zusammenpasst, und natürlich, da bin ich auch voll bei euch und bei vielen anderen auch, wenn Geld verdient wird und Renditen stimmen, dann gibt es natürlich auch eine...
Ist ja selber Unternehmer.
Gibt es eine Motivation, da Dinge auch zu machen und so. Wie seht ihr das? Haben wir mit dieser Regierung jetzt, Peter, vielleicht die Chance, einen richtigen Aufbruch und so eine Vision breitenverständlich hinzukriegen, dass viele mitgehen und sagen, geil, da sehe ich ein Bild?
Meines Erachtens ist die Chance da, weil wir die Möglichkeit haben, eine Einengung des Themas, auch ein Stück weit ideologiebedingt, eben aufzubrechen. Ich habe vorhin schon gesagt, die eigentliche Herausforderung ist ja erstmal die Zeit. Also ich muss schnell sein. Wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse und sage, naja, also wenn ich jetzt die perfekte Lösung in 100 Jahren habe, dann hilft die mir nichts. Ja. Vielleicht brauche ich eine halb perfekte Lösung in den nächsten 10 Jahren.
Oder 10. Mhm.
Und wenn ich jetzt in die Wirtschaft gehe, wenn ich irgendein Gerät mir anschaffe und ich kann das in 20, 30, 40 Jahren abschreiben, dann bin ich auch gerne bereit, in dem Abschreibungszeitraum das Gerät wieder durch etwas anderes zu erneuern. Mhm. Also insoweit wäre der erste Schritt mal zu öffnen auf interimistische Lösungen, die Sofortwirkung zeigen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ihr habt jetzt sehr viel über soziologische Aspekte gesprochen, Vision, Solidarität, auch so eine gewisse Roadmap, wo geht's hin? Und diese Roadmap, die muss so definiert werden, und das kann eigentlich nur durch die Zieldefinition erfolgen, dass sie mehrere Legislaturperioden durchhält, auch wenn die Legislaturperiode immer wieder von anderen Parteien gestaltet wird. Ja, also Hip-Hop ist hier ganz, ganz schlecht.
Das ist eigentlich schön Hip-Hop, aber...
Ja, gerne, ja, aber nicht hier. Aber kein gedanklicher Hip-Hop an der Stelle oder kein strategischer, weil die Leute, zumindest geht es mir so, die brauchen auch Zuverlässigkeit. Weil ich meine Solaranlage auf dem Dach, was habe ich denn da jetzt hier betriebswirtschaftlich gemacht? Vom Prinzip her habe ich meine Stromrechnung für die nächsten 20, 25 Jahre, solange das Ding halt lebt, jetzt erstmal bezahlt. Mhm. Nichts anderes habe ich gemacht. Also ich habe sozusagen Kosten vorgezogen und jetzt freue ich mich, dass die Sonne scheint und die hier produziert. Ich merke aber auch, dass ich im Dezember, November vielleicht auch schon und im Januar und im Februar, dass sie da nicht ausreicht, trotz einer dicken Batterie und dass ich da auf Unterstützung von außen angewiesen bin. Ich will noch einen weiteren Punkt bringen. Also sozusagen die Öffnung auch mal auf interimistische Lösungen und zweitens die Granularität der Lösungsvorgabe, die muss reduziert werden. Mhm. Ich will es mal konkret machen am LKW-Verkehr. Wenn mich jemanden vor 10 Jahren gefragt hätte, ob Elektromobilität im PKW-Bereich so eine gute Idee ist und ob das mal funktionieren wird, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen skeptisch reagiert und ich kann mich an meine ersten Probefahrten mit dem Tesla Roadster erinnern. Ich bin auch mal liegen geblieben und so weiter. Und ich hätte dann weiterhin gesagt, naja, also LKWs niemals mit Batterie. Da habe ich ja die ganze Ladefläche voller Batterien. Wenn man heute mit Daimler Truck und Volvo und wie sie alle heißen spricht, dann gehen die davon aus, dass große Teile des LKW Verkehrs elektrisch laufen werden. Ja. So, das heißt, hätte ich vor 10 Jahren oder 15 Jahren irgendeine Regulierung gemacht und hätte eine Lösung vorgeschlagen, dann wäre ich heute total überrascht, weil die Technologie sich sozusagen in der Entwicklung quasi überschlagen hat und mich deutlich überholt hat. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn dann bloß noch ein paar LKWs, diese ganz großen da, 40 Tonnen oder was weiß ich, was sie haben, wenn bloß ein paar übrig Diesel bleiben, fahren, dann kann ich da auf einmal anfangen und sagen, naja, vielleicht können die auch mit Biogas fahren. Ja? Mhm. Es gibt auch LKWs, die mit LNG fahren. Mhm. Muss es dann Wasserstoff sein? Ja. So, das heißt, wenn ich mich nur auf die Dekarbonisierung beschränke und jetzt mal diese ganzen technischen Raffinessen, die ich jetzt da erwähnt habe, offen lasse, dann glaube ich, habe ich als Politik erstmal genug getan. Ich muss dann vielleicht noch helfen, die ein oder andere Ladeinfrastruktur, bis da genügend Traffic drauf ist, mal zu unterstützen, damit der Business Case hier gegeben ist. Aber ich sollte mich raushalten, um zu sagen, bis da und dahin musst du genau so und so viel Stück von dieser Technologie verbaut haben.
Okay.
Wiederum die Physik und die Innovation und die Entwicklung, die wird was anderes zeigen. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, was wir in 10 oder in 15 Jahren alles für Möglichkeiten haben werden. Ja. Aber die Ziele, die dann was mit Vision, mit Solidarität und so weiter zu tun haben, die müssen und Zuverlässigkeit zu tun haben, die müssen bekannt sein und sollten nicht verrückt werden.
Ja, finde ich gut. Aber wer guckt auf diese Ziele? Und wer guckt drauf, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das ist ja immer so zurückgerechnet. Man hat es gesehen bei... als es darum ging, dass im Verkehrsbereich, dass da die Ziele nicht erfüllt wurden, wurden ja zurückgerechnet und verteilt auf die verschiedenen Bereiche. Ist vielleicht auch schon zu detailliert, keine Ahnung. Aber irgendjemand muss ja da sein, der sagt, okay, alles das, was wir jetzt technologieoffen und mit Vertrauen auf Marktkräfte, auf Innovation, alles das, was wir da am Laufen haben, wir müssen einmal im Jahr gucken, sind wir auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, müssen wir Dinge machen. Aber wer guckt da überhaupt drauf, eurer Meinung nach? Oder muss man da gar nicht drauf gucken, eurer Meinung nach? Es kommt automatisch dann dahin, wo wir hin müssen.
Also meine Sicht der Dinge auf das Thema knüpft an Peters Punkt mit der Granularität.
Ja.
Eine feinstreifige, unter Umständen sogar technologieorientierte Vorgabe ist immer falsch.
Verstanden.
Okay. Weil das sich alles so dynamisch entwickelt. Ja. Und der Einzelfall immer nicht passt. Ich sage mal ein Beispiel, in der Nähe von München gibt es, Unterhaching ist es meines Wissens, ein Ort, die haben stark in Geothermie investiert.
Ja.
Die haben so, die wissen jetzt gar nicht mehr, wohin mit der Geothermie. Also die haben so viel Wärme, dass sie jedes Haus doppelt und dreifach mit Wärme versorgen.
Ja.
Wenn ich jetzt in Unterhaching trotzdem die Regeln zum Dämmen von neuen Häusern anwende, das ist einfach eine Fehlsteuerung, weil das da gar nicht erforderlich ist. Ja. Ich finde, es illustriert einfach nur, was da passieren kann.
Ja, okay.
Viel einfacher wäre es doch zu sagen, wir sind gemeinsam auf das Ziel der Klimaorientierung verpflichtet.
Ja.
Wir sorgen dafür, dass alles, was klimaschädlich ist, vergleichsweise teuer wird auf einer vernünftigen Zeitachse und das, was klimanützlich ist, vergleichsweise billig ist. Das reicht schon.
Okay. Und du meinst, man müsste aber nicht gucken, okay.
Also ist ein Beispiel dafür, wo ich sagen würde, Mensch, das ist ein Ordnungsrahmen. Ja. Mhm. Der lässt allen Spielraum, den Technologie hat.
Ja.
Der ist nicht ungerecht und der führt einfach ganz automatisch in die richtige Richtung. Und wenn man sich in solchen Gedanken mal weiter bewegt, dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs.
Okay.
Und die Hand rausnimmt aus diesem planwirtschaftlichen.
Ja.
Es gibt, ich würde ganz gerne noch eine Ergänzung machen, wenn es möglich ist, weil du vorhin gefragt hast, was ist denn eigentlich die gemeinsame Vision und wäre es nicht möglich, sich darauf zu orientieren? Peter hat vorhin da ein paar richtig gute Ansätze gezeigt. Wenn wir sagen, erstens haben wir in Deutschland ganz speziell viele energietechnische Innovationen hervorgebracht und sind auch jetzt noch dabei und haben auch die Möglichkeit, das weiterhin zu tun. Zweitens, wenn wir mal ein gemeinsames Verständnis haben, dass das ein Ziel der Welt sein muss, zum einen klimaneutral zu werden, zum anderen das Klima unter Umständen auch wieder zu heilen, indem man abscheidet und einlagert, dann sind die technologischen Stoßrichtungen klar, in denen man unterwegs sein sollte. Wenn wir das zusammennehmen, dann hätten wir eine Riesenchance, uns auf diesem Weg auch als Industrienation innovativ nach vorne zu bewegen und was für die Welt zu tun und für uns selber auch. Und das wäre für mich so eine Vision, der ich sehr gut folgen kann.
Okay.
Zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam in diese Richtung aufbrechen.
Okay. Ich finde den Gedanken übrigens auch total schön und könnte ich auch total gut anknüpfen, wenn wir sagen, wir haben in Deutschland natürlich irgendwie immer schon eine starke Wirtschaft gehabt. Wir sind ein riesen Industriestandort und Teile unserer Säulen, auf denen wir stehen, wackeln gerade. Ja. So, und wenn wir die austauschen können gegen etwas Neues, wo wir eine Signalwirkung auch in die Welt tragen, kann das eben halt auch für die Zukunft wirtschaftlich ganz schön was bedeuten, wenn wir in der Energiewende und in der Erzeugung erneuerbarer Energien und Batteriespeichertechnik und so weiter, wenn wir da einfach ordentlich nach vorne gehen, weil ich glaube, dass das auch für die kommenden Generationen ein großer wirtschaftlicher Faktor sein kann.
Also mir gehen drei Dinge durch den Kopf. Erstens mal, wir müssen in Form von einem Potpourri denken. Also insoweit sollten wir in Deutschland aufgrund seiner Innovationsstärke und auch seiner wirtschaftlichen Stärke durchaus erstmal alle Möglichkeiten, die CO2-Emissionen vermeiden, zumindest als Demonstrationsobjekt da haben. Deswegen finde ich zum Beispiel auch sehr gut, dass die hessische Landesregierung das Thema Reallabore forcieren will. Also insoweit muss ich einen Angebotskoffer haben. Zweitens, was dann eben der Kunde, der nicht deutsche Kunde hier will, das muss er entscheiden, das kann ich ihm nicht vorgeben. Das wäre meines Erachtens auch Hybris, das zu tun. Drittens, die Motivation in anderen Ländern ist eine völlig andere. Ich habe die Freude, dass einer meiner Schwiegersöhne gebürtiger Inder ist. Also insoweit kenne ich Indien ein bisschen aus familiären Gründen. Und ich weiß gar nicht, wie der Verwandtschaftsgrad ist, das ist der Vater von meinem Schwiegersohn, sozusagen mein Partner in dieser Familie, die haben sich vor kurzem auch eine Solaranlage gekauft mit einer Batterie. Jetzt nicht unbedingt, weil die Strom erzeugen wollten, sondern die hatten einfach die Nase voll, dass die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal am Tag einen Spannungsausfall hatten. Ja. So, das heißt praktisch, die Stabilität der Versorgung von diesem Haus war für die viel wichtiger als wie die Energie. Ja. So, und wenn ich das weiß, dann kann ich auch mein Produkt entsprechend ausstatten und sagen, ich habe da was, das hilft dir in deiner Qualität weiter und dann ist es auf einmal interessant. Vielleicht muss ich auch dort noch produzieren, weil es wahrscheinlich etwas preiswerter ist als bei uns. Ja. Aber sagen wir, das Engineering und die Idee kann von uns kommen. Also ich muss verstehen, wie der Partner denkt und dann eben schauen praktisch, ob das Portfolio, was ich bei uns aufgebaut habe, ob ich da die entsprechenden Geräte habe. Mhm. Letzter Punkt. Die Vermeidung von CO2-Emissionen führt natürlich erstmal zu Kosten. Und diese Kosten, die haben eine ziemlich große Bandbreite. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe nur einen Preis für CO2 und lasse diesen einen Preis, wie wir es ja momentan haben, auf diese ganze Bandbreite an Kosten los, dann werde ich natürlich nur die Dinge umsetzen, wo ich sage, also praktisch, wenn ich technologisch was mache, dann muss das preiswerter sein, also wenn ich die CO2-Zertifikate kaufe. Das heißt, von allen Möglichkeiten, die ich habe, schneide ich dann sozusagen eine Scheibe raus. Da muss man sicherlich auch mal, was Forschung und Entwicklung, Reallabore und solche Dinge anbelangt, auch mal schauen, was passiert mit den anderen Dingen, die jetzt vielleicht noch zu teuer sind. Wie kriege ich die runter? Also hier bräuchte man sicherlich mal einen Blick drauf. Ich muss auch nicht das letzte CO2-Molekül immer irgendwo rausholen, sondern ich muss mal schauen, dass ich übergreifend denke. Ich will nochmal auf die reichischen Gaskraftwerke zu sprechen kommen. Das ist eine Frage der Funktionalität. wenn die nur eingesetzt werden, um die Systeme zu stabilisieren, ja, dann habe ich da irgendwie ein paar hundert Betriebsstunden im Jahr. Ja. Für ein paar hundert Betriebsstunden im Jahr ist es meines Erachtens viel zu teuer,
ja,
da irgendwas mit CO2-Abscheidung, in Klammer, funktioniert das überhaupt, mhm, weil es ein dynamischer Vorgang ist, während die Chemie eher stationäre, gleichförmige Vorgänge liebt, oder ob ich dann mit einer Brennstoffzelle anfange,
ja,
das dürfte wahrscheinlich alles viel zu teuer sein. Stattdessen müsste ich mir praktisch eine Kompensation überlegen und hier zum Beispiel ein Produkt, das wir im House of Energy gerade entwickeln. Wir versuchen auf eine hochinnovative Art und Weise momentan gerade Müllverbrennungsanlagen CO2-neutral zu gestalten. Ja?
Ja.
Also ich muss da, wie gesagt, im Zusammenhang denken. Wenn ich an der einen Seite nur mit großem Aufwand die CO2-Emissionen verhindern kann, dann muss ich sie nolens volens akzeptieren, aber gleichzeitig die Auflage machen, dass ich sie an einer anderen Stelle, eben wo ich es technologisch besser machen kann, preiswerter machen kann, eben wieder raushole. Und deswegen geht es sozusagen darum, die Käseglocke, die wir da auf Deutschland draufstülpen,
zu
die
heben.
Muss
heben.
Gerne auch geschlossen lassen.
Ja, okay.
Und diese Käseglocke, die muss praktisch in ihren CO2-Emissionen runter. Und noch lieber wäre mir die europäische Käseglocke.
Mhm. Okay. Wir haben jetzt einen weiten Ausflug genommen, ausgehend von der Katharina Reiche und der These, wird jetzt alles, zentralistischer, geht es wieder zu den großen Einheiten, wo wir doch die letzten Jahre mit den kleinen Einheiten, sag ich mal, unterwegs waren. Und wir haben festgestellt, oder du hast gesagt, es wird eigentlich so ein bisschen extremer. Wir haben beides, auch mit Sicht auf früher, aber ein fehlendes Puzzlestück ist ja nach wie vor schon auch in Deutschland und ich weiß nicht, ja, vielleicht auch in Europa, in der Welt, dieses Thema Flexibilität. Das ist ja auch jetzt quasi so ein bisschen der in diesem Dreiklang Sonne, Wind, Netz. Das ist ja irgendwie noch das Ding, wo ich sage oder wo ich fühle, dass da sind wir jetzt irgendwie noch nicht da, wo wir sein könnten. Lass uns da mal ein bisschen reinschauen, dieses Thema Flexibilität, wie ihr darauf schaut und vielleicht die Frage, ja, wo stehen wir da aus eurer Sicht? Können wir das schaffen? Können wir das auch schaffen mit einer, sag ich mal, Katharina Reiche, mit einer neuen Bundesregierung? Ist das überhaupt kein Problem? Geht das da genauso weiter oder gibt es da vielleicht auch Korrekturen, sage ich mal? Vielleicht du, Peter, dann ja. Vielleicht Christoph.
Also ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden, dass das Thema Flexibilität stärker auf der politischen Ebene angekommen ist.
Ja.
Ganz einfache Beispielrechnung. Ich liebe rheinische Dreisatzrechnungen,
ja,
weil die einfach zeigen, wo stehen wir.
Ja.
Wir kommen aus einer Welt, wo ich eine Einheit Kraftwerke,
ja,
in Leistungen ausgedrückt, mit einer Einheit Netz verbunden habe, um eben den Strom zum Kunden zu bringen.
Genau.
Und die Kraftwerke waren gesteuert,
ja,
und waren mit den Netzen adaptiert.
Ja.
Und wie gesagt, die Transportentfernungen waren nicht so groß.
Ja. Ja.
So. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir effizienter werden wollen, also müssen wir elektrifizieren.
Mhm.
Und da würde ich jetzt mal ganz grob abschätzen, dass wir etwa doppelt so viel Strom brauchen werden als wie in der Vergangenheit. Das wäre ein Faktor 2. Und wenn ich weiterhin mal ganz grob davon ausgehe, dass der Energiemix regenerativ nur etwa ein Viertel der operativen Laufzeiten hat wie ein thermisches Kraftwerk, dann komme ich hier auf einen Faktor 4. So, doppelte Energiemenge, Leistung mal 4, macht insgesamt einen Faktor 8.
Mhm.
Das heißt, ich habe jetzt auf einmal einen Faktor 8 an dynamischen, ja, Energiequellen,
ja,
die sich mal im Norden, mal im Süden, mal im Osten, ja, mal im Westen tummeln. Das ist jetzt einfach sozusagen übersetzt, was bedeutet Energiewende in Leistung. Und mit dieser Leistung muss ich irgendwie umgehen.
Ja.
Und allein aus dieser Zahl 8, in Klammer könnte auch 10 sein,
ja,
könnte auch 6 sein, hängt dann vom genauen Mix ab. Aber bleiben wir bei dieser Zahl 8. Wenn ich die nur mit statischen Lösungen versuche hinzukriegen, also riesen Energiespeichern, ganz dicken Leitungen, dann mag das auch keiner und das wird teuer. Also komme ich automatisch auf diese Flexibilität. Das heißt, ich muss versuchen, den Verbrauch nach Möglichkeit an die Erzeugung ein Stück weit anzupassen. Da sind zum Beispiel Preissignale ein ganz gutes Instrument. Also, und diese Flexibilität, die kann dann eben helfen, den Infrastrukturbedarf zu reduzieren.
Mhm.
Und trotzdem werde ich natürlich das ein oder andere Kraftwerk brauchen, das dann einspringt, wenn eben da mal überhaupt kein Wind oder überhaupt keine Sonne da ist. Aber insgesamt kann praktisch diese Flexibilität den Bedarf an Infrastruktur reduzieren. Und deswegen ist es ein guter Weg, diese Flexibilitätsoptionen zu erschließen. Und das wäre sozusagen jetzt auf der Energieseite. Und dann haben wir noch eine zweite Flexibilitätsoption, die ich mir bei der Bundesnetzagentur sehen würde, wo ich aber noch großen Nachholbedarf sehe. Es gibt auch Ergänzungsgeräte, das ist im Wesentlichen Leistungselektronik, die ich in Netze einbauen könnte, wo ich dann sozusagen den Stromfluss etwas steuern kann und damit nicht gleich wieder eine neue Leitung bauen muss, sondern eben die bestehenden stärker nutzen kann. Das geht dann so ein bisschen in Richtung aktive und Smart Grids,
genau.
Wobei Smart Grids beide Methoden verwenden würde, sowohl praktisch die netzbezogenen technischen Flexibilitäten als auch die kundenbezogenen Flexibilitäten. In die Richtung müssen wir gehen und da gibt es genügend Modelle, die da entwickelt worden sind. Syntec-Projekte vor, das war schon die vorletzte Bundesregierung, glaube ich, hat hier viele Untersuchungen angestellt. Also dort ist Vorschläge sind da und die müssen jetzt analysiert werden und dann auch mal zumindest ein Stück Schritt für Schritt in die Praxis überführt werden.
Du hast vorhin so gerne gesprochen von diesen Reallaboren. Meiner Meinung ist es immer im Reallabor leider geblieben und nie rausgekommen, so richtig skaliert in die Fläche.
Ja, und teilweise sogar rückgebaut worden.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass die ein oder andere Ortschaft, der Dillenburg zum Beispiel, fällt mir gerade ein, da hatten wir im Rahmen dieser Syntec-Projekte entsprechende Gerätschaften etabliert. Oder ich kann mich auch an Projekte in der Eifel erinnern, die sind dann nicht weiter genutzt worden. Also das stagniert. Das ist höchste Zeit, dass das wieder aufgegriffen wird.
Mhm. Matti, du wolltest was sagen, bevor ich dem Christoph dieselbe Frage stelle zur Flexibilität? Oder
hast Achso, ich wollte Christoph auch ansprechen, weil ich weiß, dass Christoph sich ja auch sehr intensiv mit Flexibilität und mit HEMS, also diesen Heimsteuerungsthemen, irgendwie auseinandergesetzt hat. Und wir alle eigentlich auch das Dilemma mit dem Smart Meter Rollout kennen. Gibt es Bereiche in Deutschland, wo das mit der Flexibilität besser funktioniert als im Endkundensegment? Also siehst du da vielleicht auch mit einem bisschen Silberstreif am Horizont auf das Thema?
Na, ich sehe auf jeden Fall einen Silberstreif am Horizont, aber ich würde es nicht regional in Deutschland differenzieren, sondern ich würde erst mal sagen, lass uns doch mal mit der kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Flexibilitätsbedarf anfangen. Das größte Problem, was wir insgesamt sehen, ist diese Dunkelflaute oder im Wesentlichen die Dunkelflaute. Das kann bezogen auf eine kleine Region mehrere Tage, manchmal sogar Wochen sein, auf eine größere. Deutschlandweit sind es meistens nur noch so 5-6 Tage. Nehmen wir Europa, sind es wahrscheinlich nur noch 2 Tage, die statistisch jährlich vorkommen. Nichtsdestotrotz haben wir dafür noch keine Lösung, außer zum Beispiel die Gaskraftwerke, die Frau Reiche plant. Deshalb stehe ich auch hinter der Idee zu sagen, wir können den Kopf nicht in den Sand stecken, können da auch nicht blind auf Technologie hoffen. Da müssen wir irgendwas tun. Soweit klar. Alles, was da drunter ist an Flexibilitätsbedarfen, dafür haben wir heute schon technische Lösungen. Entweder schon vorhanden oder kurzfristig absehbar. Und zwei Dinge, die ich da rausgreifen will, ist einen, die Heimspeicher in Kombination mit Wärmepumpen und mit Photovoltaik. Und vielleicht auch mit Elektromobilität. Und zum Zweiten die Bidirektionalität beim elektrischen Fahren, die quasi vor der Tür steht, die technisch gelöst ist, die jetzt regulatorisch noch gelöst werden muss, dann auch rausgerollt werden muss, wird sicherlich in Deutschland noch 5 Jahre dauern, bis es dann wirklich mal funktioniert, aber ist absehbar. Wenn wir das zusammennehmen, haben wir die Flexibilitätsprobleme bis auf Weiteres mal im Griff. Und mein Petitum wäre dann zu sagen, komm, jetzt lass uns doch ganz vernünftig mal anfangen. Ich löse die so nah und dezentral wie möglich und schiebe das Problem nach oben, wenn ich es eben auf der dezentralen Ebene nicht mehr lösen kann. Weil ich sonst in Doppelinfrastruktur investiere. Die Leute investieren schon in großen Zügen in ihre Heimspeicher und in ihre Elektroautos. Ich muss jetzt nicht nochmal Großbatterien daneben stellen, um das Gleiche zu tun, weil ich nicht schaffe, die zu nutzen, sondern ich sollte schon imstande sein, diese Heimspeicher und diese Elektroautos auch für die Kurzfristflexibilitäten zu nutzen. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich in den meisten Ortschaften über den größten Teil der Zeit des Jahres den Lastgang gut ausgleichen. Und was dann nicht mehr klappt, was also langsam Richtung Dunkelflaute oder Hellbrise geht, das muss ich dann auf der nächsthöheren Ebene lösen. Und dafür sind diese Modelle wie die Gaskraftwerke dann auch erforderlich und sinnvoll.
Das heißt, wir sind praktisch beim Subsidiaritätsprinzip und wir müssen in zellulären Strukturen denken Und dieses momentan im ordnungspolitischen Rahmen nicht richtig wirklich abgebildet. Und hier ist durchaus Korrekturbedarf notwendig. Und wenn man sich nochmal die Schere anschaut, die ich vorhin beschrieben habe, sozusagen Nulltransportentfernung bei mir zu Hause, ja, mehrere hundert Kilometer beim großen Windpark in der Nordsee oder, ja, in der Ostsee, dann sieht man eigentlich, dass ich nur mit dem Subsidiaritätsprinzip, also Probleme dort lösen, soweit es wirtschaftlich und technisch vertretbar ist, wo sie entstehen, möglich ist. Und das muss eben auch in einem ordnungspolitischen Rahmen abgebildet
aber
werden.
Aber seht ihr jetzt in der aktuellen Regierung, dass da Initiativen in diese Richtung kommen werden, in dieses Klein-Klein, ja, auszugleichen, oder ob nicht doch dann die Großen mit drei Buchstaben sagen, komm, das ist alles ein bisschen zu anstrengend.
Wir machen das für euch.
Ja, genau.
Also ich glaube das nicht. Okay. Ich bin da ganz positiv, ja, gestimmt, weil ich glaube, da setzt sich dann Vernunft durch und die Erkenntnis, wir haben das volkswirtschaftlich schon investiert, wir haben es, ja, zum Teil ja auch sogar stark gefördert.
Dass das, ja, da alles rumsteht.
Dass das da jetzt rumsteht und, ja, dann kann ich es doch jetzt bitte auch nutzen.
Ja. Ja, da muss man es auch wieder ein bisschen differenzieren. Also ich würde es auch sehr positiv sehen und sehe auch Elemente, dass die neue Bundesregierung diese Themen angreift oder aufgreift. Ein großer kann dieses Thema überhaupt nicht mehr lösen. Man muss mal genau hinschauen. Ja. RWE hat im Wesentlichen nur noch Kraftwerke.
Ja.
Das ist ein Beitrag der Lösung. Wenn ich zu E.ON schaue, dort finde ich die Verteilnetze. Wenn ich mir die Übertragungsnetze anschaue, dann finde ich die bei Amprion, TenneT, 50 Hertz und Netze BW. Also das heißt, ich habe da sozusagen den einen Spieler, wie viele Buchstaben der auch immer haben mag, den gibt es nicht mehr. Also ich bin auch hier schon ziemlich pluralistisch, ja, unterwegs. Und zum Thema Flexibilität, ich will nochmal unterstreichen, was Christoph gesagt hat. Zum Beispiel die Flexibilität, die ich zu Hause in meiner Batterie habe, die funktioniert ganz gut für einen Tag. Vielleicht funktioniert es auch mal für zwei Tage, ja, aber dann ist da Schluss. Die Dunkelflaute, die kann auch mal drei, vier Wochen dauern, während die Hellbrise wieder so eine Geschichte ist, die sich eher auf ein paar Stunden zusammenbringt. Also ich muss immer in Richtung Ort und Richtung Zeit schauen. Und deswegen ist eben dieser subsidiäre Gedanke so wichtig. Ich muss erstmal schauen, dass ich stabil, ja, jetzt in meiner Ortschaft, in meiner Straße hier, dass ich da die Stabilität hinbringe. Und ich komme dann auch irgendwann mal an den Punkt, wo mir die Flexibilität nichts mehr hilft. Da muss ich dann trotzdem die Leitung bauen oder ich brauche eben dieses, ja, Gaskraftwerk. Nur ich muss eben versuchen, diesen Infrastrukturbedarf zu minimieren, indem dass ich Potenziale, die sich jetzt langsam aufbauen, nutze. Wieder eine ganz kurze Rechnung. Sollten wir, was wir momentan nicht haben, die 40 Millionen PKWs plus minus, ja, die wir in Deutschland haben, sollte da jeder PKW eine 100 Kilowattstunden Batterie haben, und gehen wir weiterhin davon aus, dass das Fahrverhalten so ist wie heute, das heißt, dass dann 80% von denen immer irgendwo rumstehen. Und ich stelle nur die Frage, wie groß ist diese Kapazität?
Was für eine Batterie,
die
rumsteht,
ja? Was könnte ich da reinbringen? Ja. Und da stelle ich dann fest, dass ich also selbst wenn ich praktisch die doppelte Strommenge habe wie heute, das war ja mein Petitum von vorhin, die würde ich dann in diese Batterien da reinbringen. So, das heißt also praktisch die Tagesschwankungen, die könnte ich da locker rausnehmen. Hilft mir aber natürlich nichts, wenn ich dann zwei Wochen mal die Nebel- und sonnenlose Suppe hier habe, ja, da brauche ich dann doch wieder die Gaskraftwerke. Also es wird ein Mix sein und die Frage ist, wie tarieren wir das aus? Und es deutet sich an, dass eine subsidiäre Betrachtungsweise hier zu einem Kostenminimum führt.
Aber dann würde ich sagen, dann lass doch erstmal das mit den Gaskraftwerken. Warte doch erstmal, wir machen erstmal Flexibilität subsidiär und gehen dann hoch und dann gucken wir, wie viele Gaskraftwerke. Ist natürlich zeitlich schwierig, sag ich mal, aber
da würde ich dir gern widersprechen, weil,
ja, mach.
Weil was da auf dem Spiel steht, ist einfach zu wichtig, um zu sehr ins Ungewisse zu gehen. Also ich bin immer der Meinung, man muss auf technologischen Fortschritt vertrauen und man braucht, ja, auch ein bisschen Optimismus, dass Dinge sich positiv entwickeln.
Aber Plan G?
Aber ich hätte schon gerne doch noch eine Rückfallebene, die sagt, okay, wir können nicht hier den Laden durchmachen bundesweit, weil das mit der Dunkelflaute jetzt doch irgendwie zu lange dauert.
Okay. Ja, wir haben Herrn Habeck ja auch den ein oder anderen LNG-Terminal on top gegönnt. So.
Ja. Da braucht man schon einen Plan, zumindest Plan,
ja,
C.
Ja. Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir kommen aus einer Welt, wo man gesicherte Kraftwerksleistung irgendwie 80% oder 70% des Bedarfs hatten, ja, also ziemlich weit oben waren, beziehungsweise im Kern eigentlich sogar 100% hatten und der Austausch mit den Nachbarländern war minimiert. Und wenn ich jetzt diesen Bedarf verdopple, wenn ich bei meinen und die Leistung sogar noch weiter nach oben treibe, dann bin ich ja dabei etlichen 100 Gigawatt. Also insoweit scheinen mir die genannten 20 Gigawatt jetzt nicht als zu hoch gegriffen. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass das Stranded Investments wären oder dass das grandios überdimensioniert wäre.
Ja.
Ein Punkt ist auch noch wichtig. Manchmal meint man, was Gutes zu tun und am Ende des Tages war es dann doch nicht so toll. Was ich durchaus positiv finde, ist, dass wir momentan an vielen Stellen Batterieprojekte, also Großbatterien in Deutschland haben. Wenn ich diese rein marktgetrieben betreibe, also wenn der Preis niedrig ist, dann lade ich, dann können die gerne dazu beitragen, dass die Netze noch stärker überlastet werden, weil sie genauso wie alle anderen dann eben den Strom aufsaugen. Und hier muss man also aufpassen, sozusagen, wenn ich eine technische Infrastruktur habe, dass die dann auch eben systemdienlich betrieben wird und nicht sozusagen egozentrisch nur auf die Optimierung des einzelnen Apparats. Also auch das würde dann eher sozusagen die Systemsicht erfordern.
Ja, also ich glaube, es gibt ja schon noch eine Menge Potenziale. Also einerseits da, wo jetzt ein Windpark ist, da kommt da vielleicht noch ein Solarpark hin und da kommt vielleicht auch noch eine Batterie hin, dass man auch da die Netzinfrastruktur irgendwie sinnvoll nutzt und Synergien schafft. Genauso wie es jetzt eben auch so Themen wie, weiß ich, Prosumer ist ja so ein Wort, das gerne durch die Gegend flattert. Wenn ich mir jetzt angucke, was es an Mehrfamilienhaussituationen gibt, wo gestern noch irgendwelche Öltanks im Keller gestanden haben, da könnten morgen Batterien stehen und dann kann man eben halt auch da ganz andere Klientel noch an diesen Dingen profitieren lassen, wo es heute nur das Einfamilienhaus in überwiegendem Maße ist, beispielsweise. Also ich glaube, da geht schon noch einiges.
Wenn ich mir das so anhöre, seid ihr eigentlich sehr positiv. Super neue Bundesregierung, es geht in die richtige Richtung. Ich nehme jetzt von euch nichts wahr, dass ihr sagt, da und da müssen wir jetzt gegensteuern oder umsteuern, sondern es läuft eigentlich alles in die, ich will nicht sagen, in die perfekte Richtung. So, aber ich will euch nochmal ein bisschen rauskitzeln bei euch, wo ihr sagt, da würden wir eigentlich gerne andere Akzente setzen oder da würden wir vielleicht auch du in deiner Rolle als, sag ich mal, Berater und du in deiner Rolle in diesem House of Energy, wo du ja auch politischen Einfluss hast in Hessen und auch, einfach Impulse setzen kannst. Was würdet ihr da euch wünschen, was vielleicht anders besser laufen könnte?
Christoph. Ich knüpfe an das an, was Peter eben gesagt hat, den Ordnungsrahmen dahin weiterzuentwickeln, dass wir subsidiär
das, was wir eben sagten,
die Flexibilitäten nutzen können, dass Bidirektionalität genutzt werden kann, dass Netzdienlichkeit und Marktdienlichkeit bei der Steuerung von allen neuen Infrastrukturprojekten eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, schon Handlungsbedarf, der angegangen werden muss. Dass wir aufhören, zu granular zu denken und zu technologiefixiert. Dass wir auch aufhören, immer 100% Lösungen zu suchen, sondern lieber die 80-90% preiswert und schnell machen. Und dann Luft lassen für die letzten 10-20% entweder für technologische Entwicklung oder auch mal für weniger optimale Lösungen. Aber damit insgesamt schneller vorankommen, preiswerter. Das sind, glaube ich, schon noch Änderungen, die wir weiter nach vorne treiben.
Ja, vielleicht nur Nachfrage kurz. Und wenn du jetzt nochmal Richtung in eure Kunden guckst, sag ich mal Energieversorger, Stadtwerke, siehst du die auf dem richtigen Weg oder würdest du dir da auch gewisse Sachen anders wünschen, vorstellen, sei es eine andere Haltung, eine andere Einstellung zu den Themen, weil ist jetzt auch nicht, wir haben ja das Projekt gesehen, das ist ja nicht überall dynamische Tarife, zum Beispiel als Flexibilitätsidee ist ja nicht überall, sag ich mal, bei allen Stadtwerken, Energieversorgern jetzt auf die Riesengegenliebe.
Na gut, weil es ja auch immer anstrengend ist, Veränderung ist und weil die ja auch bisher durchaus was zu tun haben.
Ja.
Ich glaube, das hat so zwei Ebenen. Die grundsätzliche Ebene, da sind die schon auf dem richtigen Weg. Die sind alle Richtung Energiewende orientiert. Die arbeiten da fleißig voran. Die versuchen auch den Anforderungen der Kunden und der Politik gerecht zu werden. Ganz konkret in diesen Themen Herausforderung des Geschäftsfelds Prosuming habe ich den Eindruck, das wird unterschätzt. Das ist ja ein allgemeines menschliches Problem, dass wir dynamische Entwicklungen nur schwer vorhersehen. Wir glauben ja immer, es bleibt statisch oder linear oder es wird fortgeschrieben, wie bei der Elektromobilität. Ja. Genau. Und in der Falle sitzen Stadtwerke auch, dass sie nicht erkennen, wie wichtig es ist, dieses Thema jetzt sehr schnell und sehr konsequent zu besetzen, weil die Kundschaft sich eben ganz automatisch in diese Richtung entwickeln wird. Und da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Vorausschau und Dynamik. Mhm. Aber jetzt bin ich ja 30 Jahre in der Branche unterwegs.
Du weißt.
Weil, mein Gott, es wird jetzt noch 2-3 Jahre dauern und dann kommt er schon.
Dann platzen die Knoten so lange.
Dann platzen die Knoten.
Aber bei Stadtwerken, ich habe oft das Gefühl, das ist rein anekdotisch und ich habe jetzt keine Untersuchung dazu gemacht, aber dass der Engpass Personal einfach so ein dominierender ist. Das heißt also, wenn ich eben neue Dinge angehen will, dann muss ich natürlich irgendwie auch dafür sorgen, dass Menschen das irgendwie organisieren. Und in dieser Vielzahl der Themen, die man da hat, man hat ja noch das klassische Commodity, dann will ich vielleicht auch noch mein Glasfasernetz bespielen und ausbauen. Und dann habe ich eben diese ganzen neuen Themen noch am Start und sehe da natürlich auch ein bisschen Druck im Markt. Dann sehe ich irgendwie 1,5 und Enpal und wie sie alle heißen, die da auch auf den Endkunden hin losgehen. Gäbe es so einen Ratschlag vielleicht, Peter, den du geben könntest, wo du sagst, so, was gibt's die Lösung für ein Stadtwerk, da jetzt richtig ranzugehen?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass sich ein Stadtwerk erstmal nicht verzettelt. Wir beschäftigen uns als House of Energy auch mit der Frage, wie kann ich diese ganze Infrastrukturwende, über die wir jetzt ja diskutieren in verschiedenen Facetten, wie kann ich die finanzieren? Mhm. Und es ist völlig klar, dass den Kapitalbedarf, den ich da habe, die Finanzkraft von Stadtwerken bei Weitem überschreitet. So, das heißt, ich brauche diese ganzen Enpals und wie sie alle heißen, dieser Welt, auch noch privates Geld. Es wird nicht nur die öffentliche Hand das alles bezahlen können, um diese Transformation durchzuführen. Und insoweit muss ein Stadtwerk nicht sozusagen auf jedes Pferd, das hier irgendwo rumsteht, aufspringen, sondern muss sich meines Erachtens auf die Kernkompetenzen, die es hat, eben fokussieren. Und das wäre die Infrastruktur in all ihren Facetten im urbanen Raum. Also Stadtwerke sozusagen als Infrastrukturprovider und natürlich auch noch den ein oder anderen Service mit hinzu, aber im Wesentlichen praktisch Infrastrukturprovider. Und das führt mich dann auch dazu, zu sagen, dass die neue Bundesregierung aus meiner Sicht eben dadurch, dass sie die Technologien etwas öffnet, dass sie mehr Pragmatismus reinbringt, dass sie auch sagt, im energiepolitischen Dreieck/Viereck.
Was ist das Vier?
Aus Bezahlbarkeit, Sicherheit,
Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit und Akzeptanz. Also okay, Akzeptanz wäre das der vierte Pol dann. Sodass wir eben sagen, da sind viele Dinge da, die meines Erachtens in die richtige Richtung gehen und dass sie auch notwendig sind. Die Frage ist, notwendig ist das eine, hinreichend das andere.
Ja.
Also ich sehe schon auch noch Lücken. Also ich bin, also Flexibilitätsoptionen, E-Mobilität als Stichwort, bidirektionales Laden, das ist ein wichtiges Thema, das noch viel prominenter positioniert werden sollte, zumal die E-Mobilität jetzt ja langsam hochläuft. Dann ein anderer Punkt ist, da müsste die Bundesnetzagentur auch nochmal ein bisschen, du hast nochmal nachtunen, dass ich nicht immer sage, ich löse alle Probleme mit neuem Leitungsbau, sondern ich komme praktisch auf meine dynamische Leistungselektronik, die eben sozusagen die Lastflüsse steuern kann, um einfach höhere Nutzungsgrade von der Infrastruktur, vor allem in vermaschten Netzen, hinzubringen. Also dort sehe ich noch Handlungsbedarf, dass Sie jetzt das Thema Regulierung angehen, finde ich wieder positiv, weil die alte Regulierung quasi ja auch logischerweise die alte Physik abbildet. Ich habe aber eine neue Physik.
Welche Regulierung meint die Anreizregulierung?
Die Anreizregulierung,
Gut.
Und ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist, wir müssen auch die Sektorenkopplung nochmal vorantreiben.
Mhm.
Wir haben momentan immer noch den Punkt, dass wenn ich von einer Energieform Strom in eine andere übergehe, zum Beispiel Wasserstoff oder Wärme, dass das dann eben als Endverbrauch angesehen wird und dann Steuern anfallen.
Ja.
Ich mache aber diesen Sprung in die andere öffentliche Energieform ja nur deswegen, um das System zu stabilisieren. So, das heißt, also wir brauchen sozusagen ordnungspolitisch jetzt kein Strom, Wärme, Kälte, Gas, unterteilt nochmal in verschiedene Gassorten System, sondern wir brauchen ein Energiesystem. Und ich muss die Schnittstelle, wann dann eben Steuern, Abgaben und Sonstiges fällig werden, dorthin setzen, wo ich die Energie dann final aus dem System nehme. Ist nicht trivial, aber wenn wir das nicht lösen, wird es also keine Sektorenkopplung geben. Und Sektorenkopplung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Flexibilität- und Stabilisierungsinstrument. Also insoweit, die Bundesregierung, die neue, hat durchaus einige Themen auf der Agenda. Mhm. Es werden erste Schritte gemacht, aber die müssen, glaube ich, noch deutlich weitergehen. Also was wir jetzt an der einen oder anderen Stelle sehen. Ein paar Beispiele habe ich genannt.
Ja, vielleicht gibt es auch noch mal die Gelegenheit, in weiteren Podcast-Folgen da noch mal einmal was rauszupicken. Mhm. Das würde mich schon sehr interessieren.
Wir werden werden hier in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen wieder mit euch oder mit Menschen sprechen, die ihr uns empfehlt und die vielleicht auch Themen, die euch interessieren und die in eurem Arbeitsalltag auch jeden Tag eine Rolle spielen, dann wieder Aspekte reinbringen. In dem Zusammenhang vielleicht auch als kleiner Abbinder, wir reden ja jetzt hier in Frankfurt, wir sind zu Besuch bei euch hier und ich freue mich sehr, dass das alles so funktioniert hat, denn wir reden ja schon eine ganze Weile miteinander und das ist irgendwie toll, dass wir heute hier unsere Nullnummer, wie man so schön sagt, mal einmal miteinander machen. Und aber um das mal einmal vorzustellen, was ist denn eigentlich, und das fange ich bei dir an, Christoph, M3. Also jetzt haben wir ganz viele Aspekte gehört und es gibt jetzt Unternehmen da draußen, die jetzt ein Interesse haben, da irgendwie ihre Rolle zu spielen. Mhm. Wann rufe ich dich an?
Also mich rufst du an, wenn du ein Energieversorger bist, ein Stadtwerk, ein Regionalversorger, ein Flächenversorger, ein kleiner Energiekonzern oder ein großer Energiekonzern und sagst, ich habe entweder ein strategisches Thema oder ich habe eine organisatorische Frage oder ich möchte ein neues IT-System einführen, weil wir als M3 Unternehmen auf diesem Weg jeweils unterstützen und sehr viel Wert darauf legen, dass wir das von der strategischen Idee bis zur IT-seitigen Umsetzung aus einer Hand tun können mit Transformations- und Change, mit IT- Digitalisierungsspezialisten, aber eben auch mit einer gewissen energiewirtschaftlichen Tiefe und auch energiewirtschaftlichen Überzeugung.
Mhm. Und du wirst jetzt bestimmt Peter fragen, ne?
Frag du doch Peter mal.
Wann rufe ich dich an, Peter?
Immer wenn du Lust hast. Ja. aber du wolltest eigentlich, dass ich House of Energy kurz vorstelle. House of Energy ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der auf Initiative des Landes Hessens, genau genommen des Wirtschaftsministeriums, vor 10 Jahren gegründet wurde. Und dieses House of Energy arbeitet mit Mitgliedern zusammen, die aus den Bereichen Politik, das sind also Ministerien aus der Landesverwaltung hier in Wiesbaden, genau genommen das Wirtschaftsministerium, das Forschungsministerium, Wissenschaftsministerium und das Digitalisierungsministerium, dann weiterhin aus etwa 10 Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, auch aus Hessen, und gut 40 Industrieunternehmen, die meistens ihren Sitz in Hessen haben, aber in der Regel global unterwegs sind. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und das ist unser Kompetenznetzwerk. Und das Spannende ist, dass wir hier alle Fragen, beginnen von Rechtsfragen über Finanzierungsfragen bis hin zu technischen Fragen in den unterschiedlichsten Facetten eben diskutieren können. Und zwar immer einmal aus der wissenschaftlichen Perspektive, einmal aus der Sicht der Administration, der Landesverwaltung, auch ein Stück weit aus der politischen Sicht und natürlich immer aus der unternehmerischen Sicht. Und wir versuchen in dieser Konstellation neue Produkte, neue Technologien in Form von Reallaboren, in Form von Pilotversuchen so weit zu entwickeln, dass eben der Sprung von der Invention, also etwas, das funktioniert, zur Innovation, was man dann eben auch verkaufen kann und was akzeptiert ist, hinbekommen. Und wenn wir so wollen, um diesen Nukleus herum gibt es einen ziemlich breiten Dunstkreis mit Firmen, die zum Beispiel aus USA, aus Südkorea, aus Japan oder aus anderen Ländern kommen, auch mit den entsprechenden Konsulaten, wo wir sehr, sehr enge Kontakte haben, sodass wir auch immer sehen praktisch, was machen andere, was haben die für Technologien, können wir deren Technologien in Deutschland einbauen oder haben wir etwas, was man eben in anderen Ländern brauchen kann. Das Ganze ist nur insoweit interessensgetrieben, als wir am Ende des Tages die CO2-Emissionen reduzieren wollen und natürlich das Energiesystem nachhaltiger gestalten wollen. Ansonsten wollen wir erstmal nichts verkaufen. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Reputation und viele Leute sprechen mit uns, wenn sie eine neutrale, sachorientierte, faktenbasierte Einschätzung zu was auch immer wollen.
Mhm. Okay. Das House of Energy ist nicht so viel anders als der SIT, fällt mir gerade ein. Auch so ein Netzwerk.
Das ist deshalb Energie, kooperiert er ja jetzt.
Energiewende ist einfach Netzarbeit. Ne?
So ja, und nichts verkaufen zu wollen ist auch immer ganz cool. Diesen Luxus hast du nicht, Christoph. Da muss auch mal was verkauft werden. Ja, stimmt. Matti.
Ja, Timo.
Ich bin leer gefragt.
Du bist leer gefragt?
Ich weiß nicht, wie das
wie fühlst
aussieht.
Du dich denn jetzt?
Ich fühle mich gut und frage mich, ob du, der das so schön eröffnet hast, das jetzt hier auch so ein bisschen wieder elegant zu einem schönen Ende bringen kann.
Die Kiste wieder zumachen sozusagen, sagst du. Genau. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten und hoffentlich Jahren werden wir noch weiter genug Themen haben für Allianzen und Experimentierräume, die ihr uns vielleicht auch zeigen könnt, was sehr schön wäre. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in dieser Kooperation einen Schritt weitergehen und jetzt einfach ein paar Podcasts machen. Ich würde einfach jetzt mal ankündigen, dass wir alsbald auch ein paar Announcements raushauen, was jetzt die nächsten Themen sein werden und wann die nächsten Folgen kommen. Habt vielen herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft hier, dass wir hier sein dürfen, dass ihr eure Zeit investiert in unseren kleinen Podcast.
Hat Spaß gemacht.
Ja, war ein super Gespräch mit euch. Danke.
Ja, super cool. Und ich freue mich ganz doll aufs nächste Mal, ehrlich gesagt. Also
auf bald.
Auf bald.
Ja, ich sage auch danke. War spannend. Mattis Traum ist so ein bisschen auch in Erfüllung gegangen. Endlich mal rausgehen, irgendwo.
Nicht nur remote, sondern
ja, genau.
Da sein. Insofern, also sich gegenüber sitzen im Raum.
Da hat sich schon gelohnt.
Ein bisschen Hall im Mikro ist dann, aber egal.
Genau. Und also die ZuhörerInnen, die das jetzt vielleicht das erste Mal hören, also ihr wisst jetzt, wer da vor uns sitzt, wem wir was fragen können. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir da ein paar Fragen bekommen. Sie werden
gerne
vielleicht uns auch stellen jetzt im Nachgang hierzu. Warum hast du nicht das gefragt oder warum hast du ihn da ausbüchsen lassen? Immer gerne rüber damit. Und aber fürs Erste auch ganz herzlichen Dank an euch beiden von meiner Seite.